Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir hören heute aus dem Wort Gottes einen Abschnitt aus dem Jakobusbrief, und zwar Jakobus Kapitel 1, die Verse 2 bis 15. Die Grundlage für die Wortverkündigung wird dann heute sein, die Verse 13 bis 15. Aber wir lesen ab Vers 2. Jakobus Kapitel 1, 2 bis 15, um des Zusammenhangs willen. Wir hören das Wort Gottes. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Erbitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen. Der Bruder aber, der niedrig gestellt ist, soll sich seiner Erhöhung rühmen. Der Reiche dagegen seiner Niedrigkeit. Denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Denn kaum ist die Sonne aufgegangen mit ihrer Glut, so verdorrt das Gras und seine Blume fällt ab und die Schönheit seiner Gestalt vergeht. So wird auch der Reiche verwelken auf seinen Wegen. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, die der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Jetzt kommt der Abschnitt, der der Wortverkündigung heute zugrunde liegt. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen, und er selbst versucht auch niemand. Sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, jedem nur halbwegs aufmerksamen Leser des Jakobusbriefes fällt es sofort auf. Dieser Schreiber hält sich nicht mit Vorreden auf, sondern er fällt sogleich gewissermaßen mit der Tür ins Haus. Ohne irgendein einleitendes Vorwort erklärt Jakobus: Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Versuchungen fallet. Denn, so begründet der Herrenbruder diese Aufforderung, ihr habt auf diese Weise eine großartige Gelegenheit, euch im Glauben zu bewähren. Denk daran, wenn du das nächste Mal in eine Schwierigkeit gerätst. Und wenn wir Probleme haben, dieses zu begreifen, und wer hat sie nicht? Vielleicht vergessen wir es. Dann fordert Jakobus uns auf, geh auf deine Knie und schreie im Glauben zu Gott, um diesen Blick, diesen Glaubensblick zu bekommen. Erbitte um Weisheit, so schreibt Jakobus. Und Jakobus wird konkret, was er meint, also wie der Umgang mit einer Anfechtung dann jetzt praktisch konkret aussieht. Er veranschaulicht das und er greift hier zurück auf die sozialen Unterschiede in der Gemeinde. Wie sollen sich Reiche, Höhergestellte und Arme, Niedriggestellte, die sich in der Gemeinde begegnen, in rechter Weise im Glauben verhalten? Jakobus wird hier sehr praktisch und er sagt, dein Glaube zeigt sich hier in der Art und Weise, wie du redest, wie du sprichst, wie du dich rühmst, worauf du stolz bist. Jakobus sagt, der niedrige Bruder, der rühme sich seiner Erhöhung und der Reiche seiner Erniedrigung. Und dieser Abschnitt endet dann mit einer Glückseligkeitspreisung. Glückselig ist der Mann, Vers 12, der die Anfechtung erduldet. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, die der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Vers 12. Diese Seligpreisung, sie endet mit den Worten, die, die ihn, die Gott lieben. Darum geht es in unserem Leben. Wir haben das auch vorhin in der Gesetzeslesung gehört. Und fraglos ist diese Liebe zu Gott der Schlüssel, um die Drangsale des jetzigen Lebens auszuhalten, zu tragen und dem Glauben zu verwinden und zu überwinden. Um die Anfechtungen in unserem Leben geistlich zu durchstehen, und zwar egal, wie groß die Enge ist, in der wir uns gerade befinden, egal, wie hoch die Wogen sind, die um uns tosen, Christen halten aus. Weil die Liebe zu Gott sie hält und trägt. Im Prinzip ist es übrigens nicht viel anders in menschlichen Beziehungen, wo das Band der ehelichen Liebe fest ist, festgeknüpft ist. Da kann man gemeinsam zahlreiche Notlagen durchstehen, und miteinander auch eine Menge von Tiefschlägen im Leben aushalten. Indes, es gibt einen gewaltigen Unterschied, ob wir an Gott glauben, solange es uns gut geht, denn dann könnte ein solcher Glaube immer noch eine Art verkappte Selbstliebe sein. Und andererseits zu dem Glauben, der sich in Schwierigkeiten bewährt. Sodass wir bei Gott bleiben. Egal, wirklich egal, was das für unser irdisches Glück bedeutet. Und dann ist unser Glaube nicht mehr verbunden mit Selbstliebe, sondern mit der Liebe zu Gott. Und denen, die diese Liebe zu Gott haben, ist die Krone des Lebens verheißen, wie wir es in Vers 12 lasen. Aber nun umgekehrt. Was heißt das, wenn wir angesichts der Versuchungen nicht auf Gott ausgerichtet sind, sondern wenn wir die Versuchungen verachten, wenn wir sie nicht als Chance begreifen, uns zu bewähren? Was ist, wenn wir die Weisheit aus Gott geringschätzen, wenn wir nicht darum bitten und flehen? Was ist, wenn der Mensch auf die Schwierigkeiten und auf die Versuchungen in seinem Leben mit Bitterkeit oder mit Trotz reagiert? Was dann? Jakobus geht in unserem Abschnitt genau auf solche Fragen ein. Und gleich vorweg gesagt, seine Antworten, seine Auskünfte, die er gibt, sie sind aufwühlend. Und das Ergebnis, wir können es gleich vorwegnehmen, ist nicht, dass er sagt, dann wartet auch die Krone des Lebens auf dich, sondern er sagt, dann wartet der Tod auf dich. Ich verkündige Ihnen heute Morgen das Wort Gottes unter dem Thema, um in Versuchungen zu bestehen, verachte nicht die Einsicht. Um in Versuchungen zu bestehen, um darin standzuhalten, verachte nicht die Einsicht. Denn beachte erstens, Gott kann nicht die Quelle des Bösen sein. Vers 13. Zweitens, es ist die menschliche Begierde, die die Quelle der Versuchungen ist. Vers 14. Und drittens, Versuchungen, in denen wir nicht bestehen, sie führen in den Tod. Vers 15. Also erstens, Gott kann nicht die Quelle des Bösen sein. Vers 13. Niemand sage, so lesen wir hier, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Ich zitiere hier nach den Worten der Schlachterübersetzung 2000. Aber an dieser Stelle ist diese Übersetzung insofern, problematisch, als auf diese Weise nicht zum Ausdruck kommt, dass das griechische Wort, das in diesem Vers für versuchen verwendet wird, das gleiche Wort ist, das wir in Jakobus 1, Vers 2 und auch in Jakobus 1, Vers 12 finden und dort mit Anfechtung übersetzt ist. Anfechtung und Versuchung sind im Griechischen dasselbe Wort. Und tatsächlich könnte man ja aus Jakobus 1, Vers 2 und auch aus Jakobus 1, Vers 12 die Folgerung ziehen, dass die Anfechtungen von Gott kommen. Achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen oder Versuchungen geratet. Und dann Vers 12. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung, der die Versuchung erduldet. Aber nun hier in Vers 13. Niemand sage, wenn er angefochten oder versucht wird, ich werde von Gott versucht. Wir könnten Jakobus noch mehr entgegenhalten gegen diese Aussage. Auch sonst wird ja in der Bibel gesagt, dass es Gott ist, der Menschen versucht. Denken wir nur an die bekannte Stelle aus dem Buch 1. Mose, Kapitel 22, Vers 1, Opferung des Isaak. Und dieser Bericht beginnt damit, dass wir lesen, und es geschah nach diesen Begebenheiten, da versuchte Gott den Abraham. Also Gott tut es doch, oder? Oder denken wir an die Bitte aus dem Unser Vater, führe uns nicht in Versuchung, also muss Gott doch irgendwas mit den Versuchungen, mit unseren Versuchungen zu tun haben. Was aber meint dann die Aussage, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht? Sehen Sie, diese Aufforderung, sie bestreitet nicht, dass unsere Versuchungen nichts mit Gott zu tun haben. Gott, der Allmächtige, Gott, der alles wirkt nach dem Rate seines Willens, natürlich stehen unsere Versuchungen, die uns treffen, nicht außerhalb seines Machtbereiches. Und sie stehen auch nicht außerhalb seines Ratschlusses. Vielmehr geht es Jakobus hier darum, und darauf sollten wir den Akzent legen, niemand sage, wenn er versucht wird. Wenn er sich in einer Versuchung befindet, ich werde von Gott versucht. Warum sollen wir so nicht sprechen, gerade wenn wir uns in einer Versuchung befinden? Warum sollen wir das nicht sagen, sei es nun zu anderen oder auch zu uns selbst? Antwort: Weil durch ein solches Sprechen du die Verantwortung für dein Durchhalten in der Versuchung von dir selbst wegschiebst und auf andere schiebst. Und das wäre verhängnisvoll. Nicht wahr? Es ist geradezu typisch für Menschen, dass wenn sie sich in einer misslichen Lage befinden, gerne sich selbst aus der Verantwortung stehlen wollen. Das können wir immer wieder erleben. Da hat jemand etwas falsch gemacht und er steht nicht dazu, sondern er bemüht sich, sich irgendwie herauszureden und sich der Verantwortung für sein Tun und Lassen zu entziehen. Ich bin nicht richtig verstanden worden. Es war doch alles nur ein Missverständnis. So lauten vermutlich die häufigsten Reaktionen. Aber so verhielt es sich bereits am Anfang der Menschheitsgeschichte. Nachdem Adam die Frucht vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen gegessen hatte, da rief ihn Gott und stellte ihn zur Rede: Adam, wo bist du? Und wie antwortete Adam? Adam kam dann hervor. Er sagte: Ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, weil ich nackt war. Und ich verbarg mich. Merken wir, Adam reflektierte die Situation. Aber dann bestand seine Antwort nicht in einem Schuldbekenntnis. Er rief nicht aus: Ja, ich habe von der Frucht gegessen, die du mir zu essen verboten hattest. Stattdessen lautet dann die Antwort: Die Frau, die du mir gegeben hast, die gab mir von dem Baum. Und ich aß. Ach ja, das tat ich dann auch noch. Aber Adam schiebt die Schuld auf die Frau. Ja, eigentlich schiebt er sie auf Gott. Du hast mir schließlich eine solche Frau gegeben. Merken wir die menschliche Kaltschnäuzigkeit? Natürlich war Gott durch den Sündenfall Adams und Evas nicht überrascht. Diese Tat geschah nicht außerhalb seiner Allwissenheit und auch nicht außerhalb seiner Allmacht. Aber Adam, hör auf zu sagen, es war die Frau, es war Gott. Und dann ging es weiter. Gott wandte sich an die Frau. Und wie lautete ihre Antwort? Sagte sie: Ja, ich habe gegessen. Nein, die Schlange, die hat mich verführt. Da habe ich dann gegessen. Auch hier die Botschaft: Eigentlich bin ich ein Opfer. von etwas, was du geschaffen hast. Ich war in diesem wundervollen Garten und dann kam da plötzlich die Schlange. Ich habe die Schlange nicht gemacht und ich habe auch nicht dafür gesorgt, dass sie sprechen konnte. Im Grunde, Gott, du bist hier die Ursache. Und sehen Sie, genau so ist es seit jeher. Gott hat mich schließlich mit meinen Charakterfehlern gemacht, mit meinen Umständen. Gott hat mir diese Umgebung gegeben, er hat mich in diese Umgebung hineinversetzt. Das ist doch nicht meine Schuld. Verkleinern, verringern, sich herausreden aus der eigenen Schuld, abschieden der Schuld und am besten gleich auf Gott schieben. Du hast mir ja diese Frau gegeben. Die Schlange war's. Das ist der Stil von Menschen von Anfang an. Und genau diese Einstellung, dieses Gerede, das schneidet Jakobus hier im Auftrag Gottes radikal ab. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Übrigens, es ist interessant, dass in diesem Zusammenhang hier in Jakobus 1 auch der Teufel nicht vorkommt. Später in Jakobus 3, Vers 15 und in Jakobus 4, Vers 7 dann vor allem, da begegnet er uns. Wir werden über die Tätigkeit im Leben eines Christen des Teufels, wie der Teufel handelt, noch zu sprechen haben. Auch im Rahmen dessen, was man dann heutzutage nennt geistliche Kriegsführung oder geistliche Kampfführung. Aber hier in diesem Abschnitt kommt der Teufel gar nicht vor. Hier geht es darum, dass wir klar kapieren, höre auf, höre endlich einmal auf, die Schuld von dir wegzuschieben, denn dann schiebst du sie zuletzt auf Gott. Niemand sage, ich werde von Gott versucht. Es gibt im Griechischen zwei kleine Worte, Präpositionen nennt man das, mit denen man dieses von Gott versucht werden zum Ausdruck bringen kann, im Griechischen. Im Deutschen ist es dafür nur ein Wort. Und das eine Wort lautet, ich sage es mal, apo, und das andere Wort heißt hyper. Und hier steht in diesem Vers das Wort apo. Und diese Präposition hat als Nebenbedeutung den Sinn von entfernt, getrennt. Mit anderen Worten, derjenige, den Jakobus hier zitiert, ich werde von Gott versucht. Er bringt damit zum Ausdruck, es ist ja Gott, der sich eigentlich von mir distanzieren will. Ich bin das arme Opfer seiner Vorsehung. Und so zerfließt er in Selbstmitleid. Im Buch der Sprüche heißt es einmal, die Torheit des Menschen verdirbt seinen Weg. Und dann zürnt sein Herz gegen den Herrn. Es ist die Torheit, die deinen Weg verdirbt. Aber dann grollst du gegen den Herrn. Sprüche 19, Vers 3. Dann macht man für den Mist, den man selbst veranstaltet hat, Gott verantwortlich. Flucht vor der eigenen Verantwortung. Wie verlogen, aber genau so ist der Mensch. Der alkoholisierte Trinker, der sich hinter das Lenkrad seines Autos setzt und betrunken in eine Schar von Kindern rast. Einige sind tot, andere sind für ihr Leben schwer verletzt. Als er zur Rechenschaft gezogen wird, erklärt er, es lief gerade in meinem Geschäft nicht so gut. Da habe ich etwas mehr getrunken Und da ist das halt passiert. Aber eigentlich waren es die Umstände, die Schuld daran waren. Oder denken wir an den dreisten Kapitän der Costa Concordia, der nach der Havarie natürlich völlig aus Versehen und völlig gegen seinen Willen in ein Rettungsboot gefallen war. Sehen Sie, so ist der Mensch. So sind wir. Im Abschieben der Schuld sind wir außerordentlich erfinderisch. Jakobus gibt uns im Folgenden einige Argumente, warum eine solche Einstellung so durch und durch verlogen ist. Und die erste Antwort, die er gibt hier in Vers 13, lautet: Das Wesen des Bösen hat mit dem Wesen des heiligen Gottes nichts zu tun. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen oder zum Bösen. Und er selbst versucht auch niemand, nämlich zum Bösen. In den antiken Göttermythen, da war es üblich, dass die heidnischen Götter versucht werden konnten. Am bekanntesten sind hier die römischen und die griechischen Mythologien. Nicht Zeus, der praktisch kein sexuelles Abenteuer ausließ, das ist bekannt. Aber der Grund dafür ist naheliegend. Diese Götter, sie stammten aus den Denkweisen des gefallenen Menschen und der gefallenen Dämonen. Und folglich spiegeln sie ihre Verhaltensweisen wider. Aber der Gott, von dem die Heilige Schrift spricht, er kann nicht versucht werden zum Bösen. Den Begriff nicht versucht werden, den kann man auch folgendermaßen übersetzen. Man kann auch übersetzen, er hat völlig nichts damit zu tun. Er ist völlig unerfahren darin. Gott ist so heilig, so lesen wir sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Denken wir an die Tempelvision in Jesaja, als der Prophet die Seraphim im Heiligtum rufen hört: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Und dabei bedeckten sie ihre Angesichter und ihre Füße. In Gott ist keinerlei Finsternis, so schreibt Johannes in 1. Johannes Kapitel 1, Vers 5, sondern durch und durch Licht. Doch hier in Jakobus 1, wir brauchen nur ein paar Verse weiterzulesen, da spricht Jakobus von dem Gott, der Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch irgendein Schatten. Jakobus 1, Vers 17. Gott ist so heilig, dass es völlig ausgeschlossen ist, dass er selbst mit dem Bösen auch nur irgendetwas zu tun hat. Und auch selbst, er selbst, kann nicht vom Bösen versucht werden. Woher aber kommt dann die Versuchung? Und damit sind wir beim zweiten Punkt, Vers 14. Es ist die menschliche Begierde, die die Quelle der Versuchungen ist. In Vers 14 lesen wir: Jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Bedachten wir zunächst einmal darauf, dass es hier heißt: jeder Einzelne hat mit der Versuchung zu tun. Jeder Einzelne. Versuchungen, sie gehören zu den Erfahrungen jedes Menschen, gleichgültig, ob er Christ ist oder nicht Christ. Als Anfang des 20. Jahrhunderts die Pfingstbewegung nach Deutschland kam, gab es unter den Anhängern dieser schwarmgeistigen Bewegung perfektionistische Auffassungen. Nicht wenige der Pfingstler vertraten die Auffassung, wenn man einmal die sogenannte Geistestaufe empfangen habe, dann habe man ein reines Herz und würde nicht mehr versuchbar sein. Nun, diese Illusion zerplatzte natürlich sehr schnell. Jeder wird versucht, sagt Jakobus. Und dann gibt es aber auch umgekehrt auch Christen, die hegen die Meinung, Christen würden besonders geprüft werden, mehr als Nichtchristen. Und das trifft insofern zu, als Nichtchristen tatsächlich die Spannung zwischen dem Geist und dem Fleisch und den entsprechenden Kampf, von dem Paulus etwa im Galaterbrief spricht, nicht kennen. Denn sie haben den Geist Gottes eben nicht. Aber noch einmal, das nimmt nicht weg, dass das Versuchtwerden an sich etwas ist, das jeden Menschen betrifft. Egal, ob du Christ bist oder nicht. Christen reagieren anders auf die Versuchungen, hoffentlich anders. Aber das Versuchtwerden ist etwas, das zum Menschsein dazugehört. Jeder von uns, der nur halbwegs wahrhaftig ist, wird das bestätigen. Jeder Einzelne wird versucht. Und der Grund ist der, dass die Versuchung aus dem Menschen selbst kommt. Die Quelle der Versuchung ist der Mensch selbst. Und zwar kommt die Versuchung aus seiner Begierde. Soll ich sagen, aus seiner Lebensgier? Nachdem der Mensch Gott verloren hatte, hatte er kein Leben mehr. Aber die Sehnsucht nach dem Leben, die behielt er. Er wollte immer noch etwas vom Leben haben. Und von dieser Lebensgier wird der Mensch, wie Jakobus hier sagt, gereizt und gelockt. Diese beiden Worte sind sehr aufschlussreich. Das Wort gereizt kommt eigentlich aus dem Bereich der Jagd. Es ist ein Jagdausdruck. Man hat hier vor Augen die Situation, in der ein Tier in die Falle gelotst wird. Es wird so gelenkt, so getrieben, bis dass es keinen anderen Ausweg mehr sieht, als genau dahin zu laufen, wo die Fallgrube ist. Und dann stürzt es hinein. Und der zweite Ausdruck, gelockt, der stammt aus dem Bereich der Fischerei. Man kann dieses Wort auch übersetzen mit ködern. Da blickt der Fisch vor sich etwas Attraktives. Es sieht aus wie Futter. Er wird dadurch angelockt, eben geködert. Das sieht so einladend aus. Aber wenn der Fisch hineinbeißt, dann spürt es den Haken. Dann kommt der Schmerz und die Gefangenschaft. Und schlussendlich der Tod. Genau so lehrt uns das Wort Gottes, verhält es sich mit der Versuchung. Sie scheint zunächst Befriedigung meiner Lebensgier zu geben. Wie hieß es am Anfang, ihr werdet sein wie Gott. Toll. Aber am Ende steht der Tod. Was uns Menschen hineinlotst in die Fallgrube, das ist nicht Gott. Das ist auch nicht Satan. Der Satan ködert vielleicht, aber was uns hineinbringt, das ist die eigene Begierde. Das ist die eigene Lust. Bitte achten wir darauf, Jakobus spricht hier nicht allgemein davon, dass uns die Lust zieht, sondern er spricht ausdrücklich von der eigenen Lust. Überlesen wir das nicht. Jakobus will hier keineswegs kollektiv sprechen, im Sinn von, wir sind alle Sünder, sondern er betont, Es ist deine höchst eigene Begierde, die dich zu dem Köder getrieben hat. Und dabei werden wir durchaus beachten, nicht jeder von uns wird von den gleichen Versuchungen angefochten. Für mich etwa würde Homosexualität keine Versuchung darstellen. Wenn ich entsprechende Bilder sehe, würden sie mich eher abstoßen. Aber anders sieht es aus bei klassischer pornografischer Literatur. Hier bin ich anfechtbar und versuchbar. Oder wenn man mir irgendwo einen Koffer von Heroin oder Kokain hinstellen würde, ich vermute, dass das für mich nicht eine große Versuchung darstellen würde, mich damit vollzudröhnen. Anders sähe es aus, wenn man mir einen Koffer von Geld hinstellen würde. Das kann dann schon eine Gefährdung sein. Übrigens steht hier bei der Formulierung gereizt und gelockt von der eigenen Sünde bezeichnenderweise das andere Wort. Nicht das Wort Apo, sondern das Wort Hyper. Unser Feind, der ist nicht irgendein anderer, sondern das sind wir uns selbst. Gereizt und gelockt sein von der eigenen Lust, das meint so viel wie in Erregung kommen. Eine Lust verspüren darauf. Und es ist zutiefst Ausdruck des Unglaubens, weil wir eben nicht glauben, dass Gott allein unseren Lebensdurst stillen kann, sondern wir meinen, hier nachhelfen zu müssen. Paulus formuliert diese Zerrissenheit einmal folgendermaßen. Er schreibt, denn was ich vollbringe, das verstehe ich nicht. Im Grunde kapiere ich mich selbst nicht. Denn ich tue nicht das, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Römer 7, Vers 15. Und dann weiter. In mir, in meinem Fleisch, wohnt nichts Gutes. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten, das gelingt mir nicht. Römer 7, Vers 18. Dann weiter. Ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich, elender Mensch. Römer 7, Vers 23 und 24. Obgleich wir erlöst sind, obgleich wir den Geist Gottes empfangen haben. Darüber wird dann ausführlich in Römer 8 gesprochen. Ich kann das jetzt hier nur kurz andeuten. Haben wir immer noch den Feind in uns. Und das ist unsere Begierde, unsere Lebensgier. Der Hunger nach Ewigkeit. So wie es der Zyniker, der Gottesleugner Friedrich Nietzsche einmal völlig zutreffend formulierte. Er sagte, alle Lust will Ewigkeit, will tiefe, tiefe Ewigkeit. Dahin sehnt sich unser Herz. Kommen wir zum dritten Punkt. Versuchungen, in denen wir nicht bestehen, in denen wir nicht standhalten, sie führen in den Tod. Mal ehrlich, wenn wir normalerweise so an Sünde denken, dann denken wir an eine Handlung, oder? Oder an eine Serie von Handlungen, an eine bestimmte auch Verhaltensweise vielleicht. Aber der Heilige Geist belehrt uns hier in Vers 15, dass Sünde nicht eigentlich eine Handlung ist, sondern es ist das Ergebnis eines Prozesses. Haben wir das verstanden? Jakobus erläutert uns nicht nur, dass die Versuchungen aus der menschlichen Lust stammen, sondern Jakobus erläutert uns auch, wie das mit der Lust im Einzelnen abläuft. Und dazu wechselt er das Bild. In Vers 14 sprach er von der Jagd und von der Fischerei. Hier spricht er nun von der Schwangerschaft und der Geburt. Es ist ein Prozess. Sünde beginnt wie eine Schwangerschaft mit der Empfängnis. Wie heißt es, Vers 15? Dann, wenn die Begierde empfangen hat. Du spürst in dir ein Verlangen. Du richtest dich darauf. Dann kommt der zweite Schritt. Du beginnst nach Argumenten zu suchen. Nicht, das entspricht im Grunde dem, was wir bereits in Vers 14 lasen. Du wirst gereizt und gelockt. Dein Denken fängt an zu sagen, eigentlich habe ich ein Recht darauf. Ist zwar nicht so ganz korrekt, aber eigentlich, und mein Verlangen muss ja auch gestillt werden. Um im Bild der Schwangerschaft zu bleiben, das Kind, es wächst heran, es nimmt Gestalt an. Und dann schließlich wird das Kind geboren. Die Sünde kommt heraus. Es kommt dann zur Tat. Und als vierter und letzter Schritt lesen wir, das Ende des Liedes ist Tod. Die Sünde gebiert den Tod. Meine praktische Frage zwischendrin. An welchem dieser Schritte in diesem Prozess sollten wir eigentlich der Versuchung entgegentreten? Erst bei der Tat? Oder schon bei dem Verlangen? Es gibt darauf nur eine Antwort. So früh wie möglich. Bereits dann, wenn die Gefühle hervorkommen. In unserer ersten Schriftlesung heute lasen wir das 7. Kapitel des Buches der Sprüche. Und möglicherweise hatte Jakobus dieses Kapitel im Kopf, als er diese Verse schrieb. Auf jeden Fall, Sprüche 7 ist eine fantastische Illustration von dem, was wir hier lesen. In Sprüche 7 ist die Rede von einem Mann und von einer Frau. Schauen wir uns zunächst einmal das an, was über den Mann berichtet wird. Wir sehen bei ihm, dass er zielgerade in die Versuchung hineinschlittert. Und er beachtet nicht, dass der Weg, auf den er sich begibt, im Tod endet. Und der Grund ist, er füllte seinen Verstand, er füllte sein Denken nicht mit dem Wort Gottes. Es werden uns vier Punkte über diesen jungen Mann berichtet. Das erste ist, ich bemerkte unter den Söhnen, Vers 7, einen jungen Mann. Ich bemerkte unter den Söhnen. Dieser Mann verkehrte also ganz offensichtlich in einer ganz bestimmten Gesellschaft. Er hatte ganz bestimmte Freunde. Denken wir hier an 1. Korinther Kapitel 15, Vers 33. Dort schreibt Paulus, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Vergiss das niemals. Was sind deine Freunde? Mit welchen Leuten gehst du um? Vielleicht hatte dieser junge Mann feine Eltern, die ihn gottesfürchtig erzogen. Aber dann kam er in schlechte Gesellschaft. Er kam mit Freunden zusammen, die keinerlei ethische Normen hatten. Das ist das Erste, was uns gesagt wird. Er war ein Mann unter Söhnen, wie es hier heißt. Zweitens wird uns von ihm gesagt, Vers 7, er war ein Mann ohne Einsicht. Und das ist das Thema der heutigen Predigt. Um in Versuchungen zu bestehen, verachte nicht die Einsicht. Genau das Gegenteil tat dieser Mann. Er war ein Mann ohne Einsicht. Offensichtlich lebte er aus seinen Impulsen. Seine Gedanken, sie waren nicht bestimmt durch das Wort Gottes. Sie waren nicht geformt durch das Wort Gottes, sondern durch die Lust, was einen gerade so antörnte. Und deswegen konnte er, als es darauf ankam, den Verführungskünsten der Frau nicht im Glauben Widerstand leisten. Er hatte keine wirkliche Rüstung. Drittens, dann kam es zum Tun. Und da sehen wir, unschuldig, ein Opfer war dieser junge Mann keineswegs. Er ging spazieren. Klingt unschuldig, oder? Das heißt hier, er strich auf der Gasse herum, nicht weit von ihrem Winkel, und schlug den Weg zu ihrem Haus ein, Vers 8. Nicht, wie das so der Zufall will. Plötzlich landete der junge Mann genau vor ihrem Haus. Er strich herum. Wir könnten auch mal sagen, er surfte herum im Internet. Und plötzlich landete er, natürlich wollte er das nicht, auf einer Pornoseite. Es passierte halt so. Und dann das vierte Kennzeichen dieses Mannes. Dieser junge Mann ging nicht irgendwann spazieren, sondern es wird über ihn gesagt, dass er ging in der Dämmerung. Am Abend des Tages, in der Mitte der Nacht, als es dunkel war, Vers 9. Ich weiß, dass ich hier von einigen Widerspruch ernten werde, trotzdem sage ich es. Dieser Mann, er war ein Nachtschwärmer. Nachts kam er nicht ins Bett und morgens dann logischerweise nicht aus den Federn. Und er machte die Nacht zu seinem Tag. Wir können das jetzt wegdiskutieren, aber ich will noch konkreter werden. Es ist sehr leicht für einen Studenten, die Nächte durchzumachen. Wir können hier die Lehre aus diesem Vers ziehen, und es ist nicht der einzige Vers in der Heiligen Schrift, dass du in dein Leben Ordnung hineinbringen musst. Ordnung, um auch vor Sünde bewahrt zu werden. Und das heißt, geh abends rechtzeitig schlafen, dann kommst du auch morgens rechtzeitig aus dem Bett. Vier Punkte, die uns über diesen jungen Mann gesagt werden. Nun schauen wir uns mal die Frau an. Und bitte achten wir darauf, dass es eine verheiratete Frau war und dass ihr Mann unterwegs auf Dienstreise war, wie wir in Vers 19 lesen, Sprüche 7, Vers 19. Das Erste, was uns über die Frau gesagt wird, ist, dass sie wie eine Hure auftrat. Sie lief in Hurenkleidung herum, Vers 10. Ob wir es nun wahrhaben wollen oder nicht, aber Reinheit des Herzens zeigt sich nicht zuletzt bei einem jungen Mädchen auch in entsprechender Kleidung. Und Unreinheit ihrer Gedanken zeigt sich eben auch in ihrem Outfit. Wenn du mit einem kurzen Rock herumläufst, dann brauchst du nicht viel zu sagen. Du erweckst den Eindruck, es auf Jungs abgesehen zu haben. Und das ist das Erste, was wir über diese Frau hier lesen. Sie war schamlos gekleidet. Zweitens heißt es über sie, Verse 11 und 12, sie hatte ein arglistiges Herz und sie war unbändig und zügellos. Ihre Füße können nicht zu Hause bleiben. Bald ist sie auf der Straße, bald auf den Plätzen. An allen Ecken lauert sie. Was heißt das? Es heißt, ihr Sinn ist nicht darauf gerichtet, ihre Berufung als Hausfrau wahrzunehmen, dieser Berufung zu entsprechen, also im Haus ihre Aufgaben wahrzunehmen. Offensichtlich war das ja alles zu fade für sie. Vielmehr musste sie in ihrer Unbändigkeit raus und dort lauerte sie. Das Dritte, das ist ihr Reden. Und es umfasste die ganze Palette, die ganze Bandbreite von triefender Frömmigkeit hin bis zu Schamlosigkeit. Wir lesen es in den Versen 13 und 14. Da ergriff sie ihn und küsste ihn und mit unverschämter Miene sprach sie zu ihm. Jetzt wird's ganz fromm. Ich hatte Friedensopfer zu bringen. Aber das ist jetzt geschehen. Sie verfolgte mit allen Mitteln einen einzigen Zweck. Und da war es doch egal, was sie gerade sagte. Ihre Worte waren nur Mittel zum Zweck. Manchmal spricht sie dann fromm über Friedensopfer und dann wieder dreiste Schamlosigkeiten. Und viertens weist Salomo darauf hin, dass für sie das Haus nicht ein Ort war, um es vorzubereiten für ihren Ehemann, für ihre Familie, sondern dass es ein Ort war, den sie präparierte für ihre eigenen Begierden. Ich lese nochmal die Verse 15 bis 17. Darum bin ich ausgegangen, um eifrig dein Angesicht zu suchen, und ich fand dich auch. Ich habe mein Lager mit Teppichen bedeckt, geschmückt, mit bunten Decken aus ägyptischem Garn. Ich habe mein Bett besprengt mit Myrrhe, mit Aloe und Zimt. Die Versuchung, sie hatte Erfolg. Sie umgarnte ihn mit ihren Worten und schlussendlich heißt es dann so bezeichnend, er lief ihr plötzlich nach, wie ein Ochse zur Schlachtbank, wie ein Gefesselter zur Bestrafung der Toren. Sprüche 7, Vers 22. Denken wir an die Formulierung von Jakobus. Wenn die Sünde empfangen hat, wenn sie ausgereift ist, dann gebiert sie den Tod. Dieser junge Mann, er war ein Mann ohne Einsicht. Und so stürzte er in die Versuchung hinein und kam um. Am Anfang des Kapitels, da sagt uns Paulus, was dieser junge Mann hätte tun können, um dieser Versuchung zu widerstehen. Schließ nur noch mal die ersten Verse. Mein Sohn, bewahre meine Worte. Bewahre meine Gebote. So wirst du leben. Oder denken wir an Psalm 119, Vers 9. Da stellt der Psalmist die Frage, wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich oder in Reinheit gehen? Dann kommt sofort die Antwort, indem er sich bewahrt nach deinem Wort. Sünde macht dein Leben kaputt. Darum schließt Gott das siebte Kapitel mit folgenden Worten. Ich lese nochmal die Verse 24 bis 27 aus Sprüche 7. So hört nun auf mich, ihr Söhne, und achtet auf die Worte meines Mundes. Dein Herz neige sich nicht ihren Wegen zu und verirre dich nicht auf ihre Pfade, denn sie hat viele verwundet und zu Fall gebracht. Und gewaltig ist die Zahl derer, die sie getötet hat. Ihr Haus ist der Eingang zum Tod, der hinführt zu den Kammern oder zu den Abgründen des Todes. Hört auf mich, so sagt Gott. Achte auf das Wort Gottes. Suche bei ihm, bei Gott, Einsicht. Und du wirst nicht im Tod landen, sondern du wirst die Krone des Lebens empfangen. Amen.